Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. und der Tobi B. an diesem wundervollen Sonntagmorgen. Einen schönen selbigen wünsche ich euch.
Einen wunderschönen guten selbigen. Morgen.
Na, die Herren, wie ist es so? Es ist schon fast Mittag, sehe ich gerade. 11.25 Uhr. Es kommt mir viel morgendlicher vor.
Ich dachte auch gerade so noch den Sonntagmorgen erwischt. Ja. Ja, es fühlt sich aber bei mir auch morgendlich an. Es wird kälter, hier der wöchentliche Sommerwetterbericht und Winterwetterbericht. Ja, es ist ein sonniger Sonntag, aber kein sonniger, warmer Sonntag.
Ja, der Hochsommer, der ging zu Ende mit schlechtem Wetter und jetzt wieder so mittelmäßig, glaube ich. Aber ich erwarte dennoch Sonnenschein und so mittelzwanziger Temperaturen, ne? Das würde ich mir wünschen.
Sonne, Kaktus.
Kaktus? Ich bin verwirrt. Ja. Tobi W., wie ist so in Zülpig? Alles Knorke?
Alles Knorke in Zülpig und wettertechnisch auch nicht anders als bei euch. Könnte wärmer sein, könnte aber auch ein bisschen nasser sein. Hier gab es seit gefühlt 6 Wochen keinen einzigen Tropfen Regen.
Echt?
Und so sieht die Vegetation hier mittlerweile auch aus.
Also hier hat es ja jetzt 2 Tage richtig geschüttet. Das war mal gut für die Welt.
Nö, hier nicht. Für die Flora und die Fauna.
Ja. Da freuen sich alle
Tiere. Ich hab mal überlegt, ob ich, wenn ich eines Tages Zwillinge kriege, ob ich die Flora und Fauna nenne.
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Tobi, es wird ohne operativen Eingriff schwierig, dass du Zwillinge kriegst. So viel kann ich schon mal jetzt verraten.
Aber ja. Ach so. Er kann sich zumindest beteiligen, hoffe ich.
Ja, gut. Mehr oder weniger aktiv, ja.
Genau. Ja, weiß man nicht. Oh mein Gott. Okay. Dann lass uns lieber.
Ist doch nicht mal 12.
Lass uns lieber über Formel E reden. Wie sieht's aus? Wir haben doch letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass jetzt dann irgendwann Teams Fahrer bekannt geben müssen und so weiter. Und dann wird so viel kolportiert und darüber geredet und nachgedacht, wer könnte jetzt wohin gehen und der ganze Kram. Und jetzt wissen wir zumindest, wann immerhin BMW seine Fahrer bekannt gibt. Und zwar am 14. September, wer es genau wissen will, ungefähr 14.30 Uhr. Das ungefähr ist jetzt wieder nicht so genau, aber so genau wie wir es halt wissen, ja. Und da wird dann eben bekannt gegeben, wer tatsächlich dann in die BMW, ehemals Andretti Autos, steigen wird und die neue Saison starten wird. Das neue Auto sieht man in dem Zuge natürlich auch gleich, da bin ich ja schon sehr gespannt, wie das aussieht. Ob das so, keine Ahnung, weiß mit Blau und Rot, typisch BMW M-Style irgendwie ist oder so. Da habe ich ehrlich gesagt bis jetzt gerade noch nicht drüber nachgedacht, aber ich bin schon sehr gespannt.
Ich bin auch schon sehr gespannt und besonders auf die Fahrer, weil bislang gilt Antonio Felix da Costa als so gut wie sicher. Da gab es ja, da haben wir auch letzte Woche drüber geredet, vielleicht mal den ganz angedeuteten Kontakt zur Formel 1 2017. Der scheint aber wirklich nicht relevant gewesen zu sein. Deswegen gilt Felix da Costa als so gut wie sicher. Aber wer dann im zweiten BMW sitzt, keiner weiß es. Und das könnte entweder ein BMW-Werksfahrer sein, also vielleicht Tom Blomqvist, der jetzt 6 Rennen Erfahrung schon gehabt hat, mit überschaubarem Erfolg, aber immerhin Erfahrung. Alex Sims gibt es, der seit 2 Jahren immer wieder mit Andretti getestet hat, auch ein BMW-Werksfahrer. Dann ist schon Bruno Spengler im Auto gewesen und hat eine Menge Testarbeit erledigt für das Team. Gilt auch als heißer Tipp, spätestens seit seinem Test in Marrakesch in Marokko Anfang des Jahres. Aber es muss ja auch nicht unbedingt ein BMW-Werksfahrer sein, ein bisheriger, der da ins Auto steigt, sondern Tobi, es könnte ja auch noch ein Fahrer aus einem ganz anderen Pool sein, oder?
Ja, zum Beispiel könnte sich BMW, ich sag mal, am Fahrerpool der Formel E bedienen und einen Fahrer von einem anderen Team abwerben. Da hatten wir ja vor einiger Zeit schon das Gerücht, auch auf unserer, auch in einem Artikel auf unserer Seite behandelt, dass Sam Bird eine Anfrage gehabt hat. Der hat sich aber dann doch dazu entschlossen, bei Virgin zu bleiben, die höchstwahrscheinlich mit Audi-Motoren an den Start gehen werden. Und ja, auch da ist durchaus der ein oder andere erfahrene Formel-E-Pilot als Neuzugang bei BMW denkbar. Aber ich denke, da müssen wir jetzt abwarten. Knapp 3 Wochen sind es, dann werden wir es schwarz auf weiß haben, wer für BMW an den Start gehen wird.
Das wird ganz, ganz lustig. Ich freue mich drauf. Es ist ja immer noch so ein Hybrid aus BMW-Werkseinsatz und dem alten Andretti-Team. Ich war ganz lange der festen Überzeugung davon, ja, Andretti ist jetzt halt komplett raus und da passiert nichts mehr. Ja, ist nicht ganz so. Andretti hat immer noch Ingenieure und leitet eigentlich auch den Renneinsatz. Das ist so ähnlich wie bei der Firma Abt, die den Audi-Renneinsatz macht. Oder HWA, was den Mercedes-Renneinsatz dann macht. Macht auch Andretti, zumindest in Saison 5, so wie es ausschaut, den BMW-Werkseinsatz. Aber Stück für Stück wird in den nächsten Jahren, bin ich mir sicher, da ein fast alleiniger Münchner Werkseinsatz draus werden. Und dann wir auch ein vollblutdeutsches Team haben. Noch ein zweites. Oder ein drittes.
Du meinst ein drittes,
viertes.
Ja. Genau, da sind ja einige andere noch mit am Start. Ne? Mit der Mercedes und der Porsche und der Audi und. Ne? Aber keine Ahnung. Ansonsten kann man weiterhin nur vermuten. Aber bis zum 14. September ist es ja gar nicht mehr so lange. Und wo wir gerade bei Fahrern und Teams sind und Teams, die von anderen Teams übernommen werden oder Herstellern, so ähnlich ist es ja bei Renault E-Dams, die jetzt nicht mehr Renault E-Dams sind seit Ende der Saison, denn das war die letzte unter dieser Firmierung, das ist ja dann jetzt Nissan für die 5. Saison. Und bei Nissan weiß man, das ist eine sehr japanische Geschichte und bei den Japanern ist es ja gerne so, die haben auch so einen gewissen Patriotismus, was die Fahrerbesetzung angeht. Also wir gehen mal davon aus, dass Sebastian Buemi gesetzt ist, der bei Renault ja sehr erfolgreich unterwegs war von Anfang an. Der zweite Fahrer könnte aber mit großer Wahrscheinlichkeit aus Japan kommen. Und in Japan, soweit wir wissen, ist das Interesse an der Formel E auch sehr groß. Deswegen liegt es quasi auf der Hand, dass man jemanden mit japanischem Namen und japanischer Herkunft neben Buemi in den Nissan setzt. Die Frage nach wie vor, wer könnte das sein, Freunde?
Ich habe eine Idee. Also, wir wissen nicht, aber ich habe eine Idee. Der ist nämlich zusammen mit Spengler damals in Marokko gefahren, im blauen Renault E-Dams.
Im Rookie-Test?
Beim Rookie-Test. Und zwar der aktuelle japanische Formel-3-Fahrer Mitsunori Takaboshi.
Hervorragend.
Der ist ich guck mal eben nach, wie alt der ist. Der ist in seinen 20ern, 25 Jahre ist der alt und halt eigentlich relativ unbekannt international, aber in Japan eben enorm erfolgreich und gilt als ziemlich großes Talent dort. Beziehungsweise kann man von talentierten Nachwuchsfahrern im Alter von 25 gar nicht mehr sprechen eigentlich. Das ist ja mittleres Rennfahreralter schon 25 ja, eigentlich.
Schon gesetzt das Persönliche wahrscheinlich.
Ja, also was ich damit sagen will, der Knabe kann Auto fahren und auch schon seit ein paar Jahren. Und der gilt als eine Option. Aber Tobi, es gibt noch wen anderen, der vielleicht Chancen sich ausrechnen könnte.
Ja, und zwar ist das ein Name, der in dem Zusammenhang genannt wurde. Daiki Sasaki ist Nissan-Werksfahrer, tritt dort aktuell in der Super GT an, ist vorher auch einige Jahre in der japanischen Formel 3 gefahren. Bei Daiki Sasaki oder Daiki Sasaki, ich weiß, mein Japanisch ist leider ausbaufähig.
Tobi, ich sprich mal aus, wie man das ausspricht.
Daiki Sasaki.
Genau.
Gut.
Wahrscheinlich.
Ja. Schön. hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Darum ging es, ja.
Es ist alles gut. Es gibt einen großen Punkt, der gegen ihn sprechen müsste, sage ich mal, nämlich das ist die sogenannte E-Lizenz. Das ist der Führerschein, den die FIA vergibt, damit ein Fahrer in der Formel E fahren darf. Ähnlich wie bei der Superlizenz in der Formel muss ein Fahrer da eine gewisse Anzahl von Punkten in anderen Rennserien erworben haben, nämlich mindestens 20, damit er eine E-Lizenz erwerben kann. Ja, und da wird es bei Herrn Sasaki überschaubar, denn wenn die Ergebnisse, die wir im Vorfeld hier recherchiert haben, stimmen, dann hat er lediglich 2 Punkte gesammelt in den letzten 3 Jahren. Er müsste aber 20 erreicht haben, um tatsächlich so eine E-Lizenz erwerben zu dürfen. Im Gegensatz zu Herrn Takaboshi, der durch den Formel 3-Titel in Japan im vergangenen Jahr schon allein die Hälfte der benötigten Punkte zusammen hat und in den beiden Vorsaisons auch so erfolgreich unterwegs war, dass er die 20 Punkte für die E-Lizenz zur Verfügung hätte. Wie gesagt, muss man mal jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Unter dem Aspekt finde ich Sasaki als sehr, sehr unwahrscheinlich, denn die FIA wird sich was dabei gedacht haben, die Regularien so festzulegen, und da werden sie jetzt nicht nur, weil da ein japanischer Werksfahrer von Nissan kommt, mal eine Ausnahme machen. Das ist eigentlich undenkbar, dass das passiert, und wie gesagt, da auch keine anderen Kriterien auf Sasaki zutreffen, wie zum Beispiel, dass er vorher an der Formel E schon teilgenommen hat oder in Vergangenheit einer Superlizenz für die Formel 1 war. Das wäre ein anderes Kriterium, um die 20 Punkte zu umgehen. Finde ich, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber vielleicht ja als Test- und Ersatzfahrer möglicherweise, muss man mal beobachten, wie gesagt. Nissan scheint auf jeden Fall sehr, sehr daran interessiert zu sein, einen japanischen Fahrer in ihrem Werksteam unterzubringen.
Ich finde es auch interessant, dass Buemi immer noch als gesetzt gilt, weil der ist ja eigentlich in der WEC mit Toyota unterwegs, dem größten Konkurrenten, den man sich für Nissan so ausmalen könnte. Und dann wäre Buemi halt Fahrer bei beiden großen japanischen Herstellern. Also, er gilt als gesetzt, aber ich finde den Gedanken trotzdem recht interessant.
Stimmt, guter Punkt. Haben wir ansonsten noch irgendwelche vertraglichen Team- oder Fahrer-News, die wir da noch anhängen könnten, ganz schnell? Zack, zack.
Viel zu viel.
Eigentlich schon, ne? Fast schon eine Sondersendung irgendwie wert, aber das könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden. Hau mal raus einfach.
Ich flitz da mal ganz kurz durch. Also, Schlagzeile 1, Lopez ist sich sehr, sehr sicher, dass er schon in den nächsten paar Tagen seine Vertragsverlängerung bekannt geben kann. Also, eigentlich hat er es schon bekannt gegeben, aber war ihm dann doch egal. Er meinte dann, ja, das ist eine Sache von Tagen, bis meine Vertragsverlängerung angekündigt wird. Also, ganz komisch, Lopez scheint jedenfalls bei Dragon gesetzt zu sein. Heißer Tipp für den zweiten Platz an seiner Seite momentan Maximilian Günther, bekannt aus der Formel 2 und auch sonst einfach eine geile Sau.
Ja, hat man ja schon öfter gehört.
Ja, auf jeden Fall. Dann schwebt vielleicht noch der Name Wern für die Formel 1 im Raum. Das haben wir in den letzten zwei Episoden und in der letzten Episode schon behandelt. Da gibt's ja das Problem bei Red Bull, beziehungsweise Toro Rosso, wo jetzt Gasly wechselt ins A-Team und bei Toro Rosso ein Platz frei ist und Red Bull aber irgendwie keine Nachwuchsfahrer mehr hat, die irgendwie ja qualifiziert dafür wären für den Platz. Da gibt's dann irgendwie den Namen Dan Ticktum, der umher schwebt, der aber nicht genügend Superlizenzpunkte hat. Jack Dennis, der testet für Red Bull seit letztem Jahr. Bis zum Monza-Rennen soll die Entscheidung gefallen sein. Und einer dieser Namen, die auch immer wieder auftauchen, ist Jean-Éric Vergne, der Formel-E-Champion. Der könnte vielleicht mit seiner Erfahrung zurückkehren in die Formel 1, aber das ist noch, ja, da gibt's noch viel zu wenige Infos, als dass man da mutmaßen sollte. Auch Sebastian Buemi ist jetzt aufgetaucht vor dem Belgien Grand Prix. Der soll wohl bei den nächsten drei Rennen vor Ort sein in der Formel 1. Vielleicht gibt's da auch Interesse an Buemi, wenn's dann doch den Clinch mit Toyota und Nissan gibt. Man weiß es nicht. Das sind so viele Gerüchte, die momentan umherschweben. Aber das ist jedenfalls die aktuelle Lage auf dem Fahrermarkt in der Formel E und Formel 1.
Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr, was auch vor der Saison immer noch stattfindet? Die Vorsaison-Testfahrten. Die wurden jetzt datiert. Wer weiß was. Ich glaube, der Tobi W. hat das ja reingeschrieben. Leg doch mal los.
Genau so sieht's aus. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber spekuliert, dass sie irgendwann vermutlich im Oktober sein werden, die offiziellen Vorsaison-Testfahrten. Und das hat die Formel E jetzt bestätigt. In der Woche vom 16. bis 19. Oktober sind auf dem Circuito Ricardo Tormo in Valencia, wie bereits im Vorjahr, die offiziellen Testfahrten angesetzt. Gefahren wird dabei am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag in der Woche. Der Donnerstag ist offiziell ein Ruhetag, wo man möglicherweise, man weiß es noch nicht genau, aber vielleicht ein paar andere Dinge, die im Zusammenhang mit der Formel E eine Rolle spielen, dann einmal durchtesten will. Die Testfahrten sind auf diese 3 Tage verteilt. Der erste und der letzte Tag sind dabei der Öffentlichkeit zugänglich. Also man kann kostenlos auf die Tribünen und sich das ansehen. Wenn man zufälligerweise gerade in Valencia ist, kann ich nur empfehlen. Die Uhrzeiten jeweils von 9 bis 12 ist eine Session und nachmittags eine zweite Session von 14 bis 17 Uhr. Und als Besonderheit wurde bekannt gegeben, dass auf dem Kurs in Valencia ein komplettes Rennen in dieser Woche simuliert werden soll. Also komplett inklusive Qualifying, Super Pole und anschließend 45 Minuten Rennen. Außerdem soll da auch der neue Attack Mode getestet werden, wo es die separate Aufladezone für geben wird. Und ja, ich bin ja mal gespannt, wie dieses Testrennen durchgeführt wird. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass das genau an dem einen Tag stattfinden wird, an dem dass die Testfahrten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden und dass man darüber dann auch keine konkreten Sachen erfährt. Wie gesagt, ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, schon mal vor dem ersten Rennen in Riyadh im Dezember zu sehen, wie so ein Rennen nach dem neuen Reglement tatsächlich abläuft. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann auf jeden Fall in diesem Zusammenhang hier schon mal ankündigen, dass ihr auf eformel.de auf jeden Fall über sämtliche News bei den Testfahrten unterrichtet werdet. Wir werden da auf jeden Fall an diesen Tagen sehr, sehr intensiv und sehr, sehr umfangreich berichten und alles, was uns über unsere Quellen zu Ohren kommt, dann auch auf unserer Seite für euch bereithalten.
Jawohl.
So sieht's aus.
Das wären doch mal spannende Testfahrten, ne? Also die ganze Idee mit, ja, da wird die Strecke abgesteckt, da werden wir ein Rennen simulieren und vor allem diese Aufladezone für diesen Attack-Mode, das würde ich schon auch gerne sehen, wie das tatsächlich in der Praxis funktionieren kann, ne? Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das am Ende aussehen möge. Aber da werde ich mich wahrscheinlich noch bis zum Saisonbeginn gedulden müssen. Das ist halt immer das Schwierigste zwischen den Saisons, ne? Warten auf Sachen. Da bin ich nicht so gut drin. Na gut, wisst ihr, was auch zu Saisonbeginn das erste Mal passieren wird? Da gehen nämlich dann 20 I-Pace von Jaguar in der eTrophy auf die Strecke. Und was ich in dem Rahmen sehr spannend finde, ist, dass jetzt gerade erst das erste dieser 10 Teams, die da antreten sollen, komplett gemeldet wurde. Von keinem anderen Team habe ich irgendwas gehört bisher, außer vom RLL-Team, also vom Royal Letterman Lenigan Racing Team. Die haben ja Catherine Legg an Bord, das haben wir vor einigen Wochen schon mal erzählt. Und den zweiten Platz wird jetzt Brian Sellers aus den USA übernehmen. Der fährt in Nordamerika GT und Sportwagensport. Das steht tatsächlich hier so, aber jetzt hätte ich mich fast dran verschluckt, weil ich Tourenwagen sagen wollte. Aber gut. Und genau, damit ist dann jetzt das erste Team komplett. Und wie die Chancen stehen, dass die anderen 9 Teams auch bis zum 15. Dezember komplettiert werden, da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Das, glaube ich, ist schon eine große Aufgabe. Oder habe ich irgendwas verpasst, Freunde? Was ihr wisst, was ich nicht weiß.
Nein, da hast du nichts verpasst. Das ist auch für mich das große Fragezeichen, was ich da sehe. Also bereits vor einigen Monaten ist ja Ray Hall Letterman Lenigan Racing als erstes Team bekannt gegeben worden. Und da hieß es schon, weitere Teams werden in Kürze veröffentlicht. Ja, Schicht im Schacht, Essig ist's. Also bis heute ist da nichts gekommen. Und wie gesagt, alle News, die es seitdem konkret gegeben hat, bezogen sich ausschließlich auf dieses Team. Ray Hall Letterman Lenigan Racing hat vor dem New York City E-Prix Catherine Legg als erste Fahrerin bekannt gegeben, hat dann einen Tag später die Lackierung des Fahrzeugs, mit dem man an den Start gehen wird, bekannt gegeben und jetzt mit Brian Sellers, den zweiten Piloten. Aber wer die anderen 18 Piloten sind, wer die anderen 9 Teams sind, ich weiß nicht, entweder hat Jaguar da massive Schwierigkeiten, die Teams zu bekommen, oder aber man will das Ganze so lange wie möglich herauszögern, um dann mit möglichst vielen kompakten Bekanntgaben in der nächsten Zeit arbeiten zu können. Wie gesagt, das ist Das ist eine gute Frage, was da jetzt genau Sache ist. Also ich würde eher vermuten, dass sie noch hinter den Kulissen darum kämpfen, das Starterteam voll zu bekommen. Und ich bin noch nicht ganz so optimistisch, dass wir dann, wenn es in Riad losgehen sollte, tatsächlich 20 Fahrzeuge von 10 Teams am Start sehen werden.
Ich lese an der Stelle mal den Kommentar von Helmut vor, unter dem Artikel. Ich hoffe, Helmut, du nimmst es mir nicht böse, aber der Artikel ist ja, der Kommentar ist ja öffentlich. Ich lese den mal vor. Also ein Team steht schon fest, schreibt er. Ist jetzt noch nicht ganz das, was man für eine Rennserie benötigt. Aber immerhin schon viel mehr als das, was die EGT oder wie auch immer die Tesla-Serie derzeit heißt, bieten kann. Das wäre für Tesla der nächste große Rückschlag, wenn Hauptkonkurrent Jaguar da auch noch vorbeizieht. Und das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, das ganze Drama um die beiden Serien. Also einerseits, ja, gut, es steht ein Team fest und es hat zwei Fahrer, aber der Rest fehlt noch. Das ist der erste Teil vom Kommentar. Aber dann sieht es auch mit der Electric Production Car Series, wie sie momentan heißt, der EPCS, immer noch richtig mies aus. Und so wirklich mitziehen in Sachen elektrischen Motorsport, Thema von letzter Woche war das, vor zwei Wochen, Episode 90, da haben wir ganz viel über elektrischen Motorsport geredet. Das ist halt schwierig irgendwie zu etablieren, so scheint es mir, Elektromotoren im Motorsport. Wir haben jetzt die Formel E, die funktioniert, und die Moto E, die funktioniert. Und dann Rallycross hat es dann doch nochmal verschoben, den Starttermin um ein Jahr. Und auch TCR tut sich noch schwer, da braucht es auch noch ein bisschen. Und die EPCS, die braucht noch ein bisschen. Und wenn, wie Tobi jetzt sagt, eben auch die IPSE-Trophy noch ein bisschen hinterherhinkt und anscheinend eben Probleme hat, Fahrer und Teams an Land zu ziehen, dann bleibt es in näherer Zukunft auf jeden Fall wohl voraussichtlich potenziell möglicherweise ganz vielleicht wirklich nur bei Formel E und Moto E in naher Zukunft eben. Also nicht auf die zweite Sicht, sondern kurzzeitig, kurzfristig, kurzzukünftig sieht es irgendwie nicht so aus, wie ich mir das wünschen würde, leider.
Tja.
Aber hier positive Gedanken. Komm, wir senden gute Wünsche und dann klappt das ganz bestimmt, dass die IPSE-Trophy noch zusammenkommt. Weil ich weiß, wie viele sich drauf freuen auf die Serie.
Ja, ich glaube auch. Viele Leute haben da tatsächlich Bock drauf und ich glaube auch, das kann dem Ganzen nochmal extra Schwung geben. Aber dass es nicht so einfach ist, eine Rennserie aus dem Boden zu stampfen. Ich glaube, selbst wenn du mit Verbrennungsmotoren betriebenen Fahrzeugen an den Start gehen würdest, da eine neue Serie aufzuziehen, Fahrer zu finden, Technologiepartner, Autohersteller und so weiter. Ich glaube, es ist antriebsunabhängig schwierig, kann ich mir vorstellen. Aber wir drücken die Daumen, dass es klappt und erzählen da bis dahin noch ein bisschen über verschiedenste Fakten aus der Welt der Formel E.
Der Formel E Fakt der Woche.
Renault Edams bzw. Edams hat so viele Rennkilometer absolviert wie kein anderes Formel-E-Team. Und das ist auch noch eine runde Zahl, nämlich exakt 8000 Kilometer immer im Kreis. Kein anderes Team hat eine 8 vorne stehen.
Wow!
Hier sind bei 7700, hier sind mal 7500, 7600 bei Mahindra. Ja, 7400 Kilometer auch bei Venturi. Ich glaube, Abt hat tatsächlich ist dann auf Platz 2 mit einem Abstand von, lass mich lügen, ja, etwas weniger als 300 Kilometern hinter Renault Edams. Das ist respektabel und ich fand die Zahl 8000 auch ganz schön.
Schöne Zahl, schöne große Zahl und natürlich auch eine gute Ausgangsbasis für Nissan für die nächste Saison. Die haben da auf jeden Fall das hochwertigere Paket, wenn man es mal vergleicht mit dem, was Andretti an BMW übergibt, zum Beispiel, will er jetzt nicht irgendwie rumbashen oder so, aber ganz objektiv betrachtet, würde ich mir als Autohersteller da schon lieber die Nissan-Seite vorstellen als die BMW-Seite. Ne? Ja, das ist schon klar, jetzt ist wieder alles auf Null, bla bla bla, aber die Erfahrung ist halt einfach doch eine andere, wenn man über so viele Jahre so erfolgreich und so lange dabei ist. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin so gespannt, wie diese Autos aussehen. Ich freue mich so auf diese Autos.
Oh, ich freue mich auch. Und vor allem unter der Haube ist es ja komplett neu. Das ist dann halt das Argument für die gegenteilige Seite.
Ja, genau.
Es ist halt wirklich komplett neue Technologie und alle sind irgendwie bei Null. Natürlich haben die alten Teams Erfahrungen und wissen so grob, wie es geht. Aber das neue Reglement macht es eben noch viel spaßiger. Und man könnte auch argumentieren, dass BMW jetzt die gleiche Taktik gefahren ist wie Mercedes, als sie in die Formel 1 zurückgekommen sind. Nämlich sich erstmal zurücklehnen, mit den alten Motoren noch irgendwie mitfahren und vielleicht einen Erfolg feiern, wenn was passiert. Und wenn nichts passiert, ist auch okay. Und im Hintergrund jahrelang am V6 Hybrid Turbo arbeiten und sobald das dann das neue Regelwerk kommt, alles auseinanderpflücken. Vielleicht macht's BMW gleich. Ich glaube aber nicht, dass der Effekt in der Formel E so groß werden wird vom neuen Regelwerk wie in der Formel 1 damals.
Ja, dafür teilt man sich zu viele Komponenten. Ne? In der Formel 1 ist viel mehr Einzelleistung pro Team in verschiedensten Komponenten. Da kann man einen größeren Effekt erzielen, wahrscheinlich, wenn man da im stillen Kämmerlein da lange vor sich hin entwickelt hat. Ansonsten hier bei der Formel E hat man ja viele Dinge, die alle anderen auch haben. Und da muss man mal gucken, wie man damit klarkommt. Ne? Es hängt in der Serie, glaube ich, auch viel an den Fahrern und deren Können und Verständnis für das, was sie da zu tun haben.
Matsching war.
Ja, da hat sich jemand verschluckt, tut mir leid.
Entschuldigung.
Ja, ne, keine Ahnung, weiß man nicht, muss man mal gucken. Ja, ansonsten glaube ich, leiten wir langsam nahtlos in den Ausklang über, was?
Ja, ich muss mal gucken, wie ich die nächsten Wochen klarkomme.
Ach, du kommst schon klar. Tobi spielt an auf ein kurzes Sommerpäuschen, in das wir uns jetzt begeben, weil zumindest bei mir ein bisschen Urlaub jetzt ansteht und da kann ich so schlecht E-Podden, wenn ich nicht da bin. Das ist natürlich dann schwierig, ne? Aber wir haben jetzt diese Sendung und wir sind dann zurück am 16. September. Ist das der Sonntag? Ich glaube ja. Und da kommen wir ganz normal am Sonntag wieder auf eure Ohren, wie ihr das gewohnt seid. Und bis dahin ist tatsächlich vielleicht ein bisschen ruhiger, ne?
Aber nicht auf Patreon. Denn, ihr Lieben, es gibt zwar keinen regulären E-Pod mehr, dafür gibt es schon am nächsten Wochenende, das sage ich jetzt einfach mal so und setze mich damit selber unter Druck, einen neuen E-Pod Plus. Also für all diejenigen, die noch nicht dabei sind, schaut auf jeden Fall mal da vorbei. patreon.com/epod, das ist die Adresse zum Glück. Und da gibt es dann viele lustige und sehr interessante und hörenswerte Goodies. So zum Beispiel unser Pre- und Post-Show-Geblubber oder alle Interviews aus den letzten paar Rennen, die wir so aufgenommen haben und jetzt online gestellt haben. Und auch eben am nächsten Wochenende einen neuen E-Pod Plus zu der Geschichte, die in den letzten Tagen online gekommen ist, zum Namensstreit über das Recht an der Handelsmarke Formula E. Sehr interessant, sehr kontrovers, sehr absurd. Herrlich lustig an einigen Stellen, aber auch extrem dramatisch, dubios, kontrovers, das habe ich schon gesagt, das Adjektiv, egal, hörenswert, absolut hörenswert und das gibt es dann am nächsten Wochenende für alle, die auf Patreon dabei sind und wer nicht länger auf Patreon dabei sein möchte, einfach mal nur für die Episode mal vorbeigucken, man kann es auch wieder abwählen, macht man eh nicht, weil es so cool ist da, aber das ist jedenfalls der wöchentliche Hinweis auf patreon.com/epod. Und wir sagen Danke für all diejenigen und an all diejenigen, die schon dabei sind.
Ganz genau. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir hören uns wieder am 16. September. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Hört den E-Pod Plus. Hört den E-Pod Plus. Hört den E-Pod Plus. Tschüss.